HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Gretchen Dutschke zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Die gebürtige US-Amerikanerin wurde 1966 die Ehefrau von Rudi Dutschke und bekam mit ihm 3 Kinder. Sie engagierte sich an der Seite des Studentenführers, der die 68er-Bewegung ins Rollen gebracht hatte. Nach Rudis Tod ging die studierte Theologin und Ernährungswissenschaftlerin zunächst in die USA zurück und seit 2009 lebt sie wieder in Berlin. Herzlich willkommen, Gretchen Dutschke.
Danke.
Frau Dutschke, Sie haben zurückgeblickt auf die erste Zeit mit Rudi und ein Buch über die gesellschaftliche Situation damals geschrieben, 1968, worauf wir stolz sein dürfen. Auf was sind Sie stolz?
Ja, also ich denke, dass man kann denken, wie Deutschland war in den 50er Jahren, Anfang der 60er. Das war ein total autoritäres Land, in dem Nazi-Denken das Normale war. Also alte Nazis waren noch in alle möglichen Stellen in der Regierung, in der Gesellschaft, an der Unis. Da mussten die junge Generation, die dann aufgewachsen war, zu der Zeit dagegen kämpfen. Und ich würde sagen, sehr erfolgreich. Mhm. Nicht? Und darauf darf man stolz sein. Also Deutschland ist jetzt durch die 68 zu ein demokratisches Land geworden, die nicht selbstverständlich gewesen wäre.
Sie gehen ja sogar noch einen Schritt weiter, Frau Dutschke. Am Ende Ihres Buches schreiben Sie, dass Sie stolz auf Deutschland sind. Damit haben Sie ja geradezu ein Tabu gebrochen. Stolz auf Deutschland zu sein, das war ja lange Zeit ganz und gar nicht in.
Ja, also ich denke, man muss schon ein gewisses stolzes Gefühl haben, dass man so viel geschafft hat. Nicht? Und dass nicht nur Deutsche, sondern alle Menschen, die in Deutschland leben und wohnen, dass sie an diese demokratische Gesellschaft teilnehmen und haben wollen und weiter behalten wollen. Und darauf darf man wirklich auf das Land stolz sein.
Und inzwischen sind Sie, Frau Dutschke, auch deutsche Staatsbürgerin. War das eine logische Fortsetzung dieser Entwicklung, auch Ihres Gefühls, auf die Entwicklungen stolz zu sein?
Ja, ich würde schon sagen, also ich meine, natürlich hat man praktische Gedanken auch dabei. Ich bin erst in den 2000er, ich weiß nicht genau welches Jahr, deutsche Staatsbürgerin geworden. Das war ich früher nicht. Auch vorher, also in den USA, also die Gedanken, deutsch zu sein, das wäre mir einfach total verrückt. Das wäre mir nie eingefallen. Aber ich denke, jetzt finde ich es richtig. Und besonders, wenn man sieht, wie die USA gegangen ist, also diesen Weg in den Trumpismus, die einfach total schlimm ist.
Dann leben Sie doch lieber hier.
Ja, genau.
Kann ich mir gut vorstellen und auch gut verstehen. Viele sagen, Frau Dutschke, die Revolution von damals oder die damals ja stattfinden sollte, die sei gescheitert. Was entgegnen Sie darauf?
Ja, also ich denke, Leute, die sagen, dass gescheitert ist, vielleicht gucken sie auf einen Punkt. Ich denke auf die wirtschaftliche Entwicklung. Ja, diese Bewegung der 60er, die anti-autoritäre Bewegung, hatte schon Ideen gehabt, dass die Wirtschaft anders entwickeln könnte. Das ist nicht gelungen. Aber eigentlich war es eine Kulturrevolution. Das war es von Anfang an. Die erste Fragen, die man gestellt hat, wie demokratisiert man die Universitäten? Also das war eine Kulturrevolution in Richtung Demokratisierung. Und das ist total gelungen. Also man kann nie sagen, dass es gescheitert ist. Außer ja heute, wenn irgendwelche Menschen kommen und vielleicht das kaputt schlagen. Aber es gibt welche, das sind aber eine kleine Minderheit und ich glaube, wir können sie bekämpfen.
Der Muff unter den Talaren hat enorm frischen Wind bekommen, das kann man wohl sagen. Rudi Dutschke, Ihr Ehemann, der hat immer nach vorne geblickt. Sie schreiben in Ihrem Buch, er wollte sich nicht so recht in den Holocaust vertiefen, in das, was geschehen war im Zweiten Weltkrieg, die Nazi-Herrschaft. Er dachte, ein derart schmerzhafter und jahrelanger Prozess würde zu viele Kräfte binden, die für die Protestbewegung unabdingbar seien. Eigentlich hat er ja da ähnlich gedacht oder gefühlt auch wie die bürgerliche Generation des Wiederaufbaus.
Naja, nur dass die bürgerliche Generation des Wiederaufbaus, die wollten das einfach ausschalten, weil die wollten, dass es im Grunde bleibt.
Nicht? Ungeschehen machen.
die wollten, dass alles in der Gesellschaft bleibt, wie es war. Denn
okay.
Und es war eine autoritäre Gesellschaft, nicht? Das wollten die auch stehen bleiben. Mhm. Die haben keine Kritik daran gehabt. Das Aufbau sollte aufgebaut werden, autoritär. Und wenn Nazi-Denken oder Nazi-Menschen, die Nazis gewesen waren, auch dabei waren, das war ganz okay. Das hat man nicht nachgefragt. Mhm. Aber wenn man grundlegend von einem autoritär zu anti-autoritär zu einer demokratischen Gesellschaft umbauen wollte, ja, dann musste man ganz andere Kräfte haben und ganz anders arbeiten und kämpfen. Das war eine grundlegende Veränderung.
Also Sie meinen, oberflächlich gesehen gab es das zwar, das Wirtschaftswunder, den Wiederaufbau, aber darunter lagen immer noch die alten autoritären Strukturen.
Ja, das war klar. Ein Holocaust wollen wir nie wieder haben. Das war immer dahinter. Während für die andere Seite, die wollten das einfach so tun, als ob es nicht existiert hatte.
Ja.
Also es war eine ganz andere Denkweise, nie wieder Holocaust. Und deswegen müssen wir die Grundstrukturen verändern.
Die Strukturen und damit auch das Denken verändern
in
diese Richtung. Ja, dann kam Rudi Dutschke. Er galt anfangs als Staatsfeind Nummer 1. Morddrohungen waren an der Tagesordnung. Man hat ihm vorgeworfen, er wolle einen Staat bilden nach dem Vorbild der DDR. Aber das wollte er ja gerade nicht. Er hat ja immer gesagt, ich bin im Krieg geboren, im Sozialismus aufgewachsen und jetzt will ich die Freiheit. Was war sein Hauptziel, sein größtes Ziel?
Ja, also ich glaube, dass die Idee der Freiheit war, die immerhin doch aus der bürgerlichen Revolution, Freiheit, Gleichheit und Solidarität, dass man diese Dinge niemals getrennt voneinander sehen können. Erstmal in Deutschland gab es nie eine erfolgreiche bürgerliche Revolution bis 68. Das war die Vollendung der bürgerlichen Revolution in gewissem Sinn. Aber diese Ideale, Freiheit, Gleichheit und Solidarität, das ist auch nicht bis jetzt eigentlich, es fehlt noch was, nicht? Die Gleichheit und Solidarität gleich aber mit der Freiheit. Also in der DDR gab es vielleicht einen Versuch mit Gleichheit, das stimmte aber nicht. Aber mit der Freiheit war nichts. Das blieb weiterhin eine autoritäre Gesellschaft, wo alles von oben bestimmt wurde. Aber Freiheit würde bedeuten, dass die Menschen selbst bestimmen könnte, und zwar das, was sie betrifft. Also in ihrem, ja, wenn es Studenten waren, in der Uni oder bei der Arbeit, zu Hause, in der Familie oder mit den Menschen, mit denen man zusammenlebte, in der Politik. Also man hat auch überlegt, so eine Art Rätestruktur zu haben, wo statt dass irgendwelche Lobbygroups sagen, was die Regierung machen soll, muss das die Menschen, die betroffen werden, die das Sagen haben.
Und nicht von oben herab, sondern von unten, von der Basis musste es kommen. Ja, da hat ja Ihr Mann Rudi Dutschke schon viel erreicht. Er hatte schließlich 27% Zustimmung in der Bevölkerung, man höre und staune. Also nicht nur unter den Studenten, sondern immer mehr Menschen hörten ihm zu. Und das war ja auch ganz nach seiner Art, die Mobilisierung der Massen. Auch bei Demonstrationen kamen Tausende und Abertausende, und das waren beileibe nicht nur Studenten. Er war auch fürs Fernsehen interessant, er war gefragter Gesprächspartner. Heute wäre er wahrscheinlich in sämtlichen Talkshows zu Gast. Trotz seiner sehr abstrakten und intellektuellen Sprache, was glauben Sie, hat die Menschen so angezogen?
Ja, also ich glaube, es war, wie er geredet hat, also seine Begeisterung. Ich denke, die Menschen vielleicht gemerkt haben, dass er ehrlich war und dass er ja versuchen würde, doch mit denen in Gespräch zu kommen. Also erstmal fing das vielleicht kompliziert an, aber er konnte es doch ausreichend erklären, dass ich denke, die Menschen haben es doch verstanden, dass etwas geändert werden musste. Man hat schon gesehen, also besonders nach dem Tod von Benno Ohnesorg, dann die Anschlag gegen Rudi und so, dass man sah, da waren große Probleme mit dieser Gesellschaft. Und die fingen an, dann zu verstehen, warum man das ändern wollte.
Ja, Gretchen Dutschke, immer an seiner Seite, immer an der Seite ihres Mannes Rudi Dutschke. In ihrem Buch habe ich gelesen, 1968, worauf wir stolz sein dürfen, da schreiben sie, Rudi gab ihnen, der gebürtigen US-Amerikanerin ja auch immer mehr solche politischen Texte zu lesen, damit sie die Sprache besser lernen und mit ihm diskutieren können. Haben Sie von Anfang an in die gleiche politische Richtung geschaut?
Ja, also natürlich hatte ich aus den USA eine, ja, kann man sagen, ein Rebell-Hintergrund, also Anti-Establishment. Das hatte ich schon, brachte ich mit.
Warum brachten Sie das mit?
Ja, weil ich war so. Also meine Erlebnis in den USA war dort immerhin auch eine Aufbruchszeit, nicht? Also ich kannte schon den Beatniks. Ich fand, dass diese Idee gegen den Konformismus und in eine neue Richtung zu gehen, dann auch noch der Anfang der Civil Rights Bewegung. Also ich fand das alles richtig. Und wenn ich nach Deutschland kam, konnte man da anknüpfen. Aber was anders war ein bisschen in Deutschland, war natürlich die marxistische Richtung, also überhaupt Interesse in Marxismus. Das gab es in den USA zu der Zeit nicht. Natürlich die deutschen Philosophen und so, zum Teil kannte ich sie gar nicht. Und die Frankfurter Schule kannte ich nicht zum Beispiel. Das war sehr wichtig für den Anfang der anti-autoritären Bewegung. Aber das war etwas, woran man anknüpfen könnte, und ich fand das sehr interessant.
Ja, Sie haben ja auch Philosophie studiert in den USA zunächst. Dann sind Sie hierher gekommen und haben Rudi kennengelernt. Was danach geschah und wie das geschah, darüber sprechen wir nach der Musik. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Frau Dutschke, Rudi hatte eigentlich gar keinen Sinn für die Musik seiner Zeit. Er mochte lieber Arbeiterlieder, besonders wenn sie von Ernst Busch gesungen wurden. Und doch, es gab ein paar Musiken, die er dennoch mochte. Und die haben Sie heute auch mitgebracht als Wunsch. Zunächst singt Nina Simone Forbidden Fruit. Worum geht es da?
Naja, das hat vielleicht auch ein bisschen mit dieser ganzen sexuellen Revolution zu tun, denke ich. Für uns, die es zugehört haben, passt es alles in diese ganze sexuelle Befreiung, die da sehr wichtig war in der Zeit.
Had a garden, everything was great, till one day a boy says, pardon, miss, my name is Snake. See that apple over yonder, if you'll take a bite, you and Adam both are bound to have some fun tonight.
Ja, Nina Simone mit Forbidden Fruits. Die verbotenen Früchte aus Nachbarsgarten. Gemeint sind nicht Äpfel oder Birnen, sondern gewisse sexuelle Reize. Und es passt natürlich zu dem, was Gretchen Dutschke zu erzählen hat, die auf die 68er Jahre zurückblickt, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Rudi Dutschke ins Rollen gebracht hat, die Bewegung. Und dazu gehörte auch die sogenannte sexuelle Revolution, freier Sex. Frau Dutschke, wie haben Sie das damals erlebt? War das wirklich so frei alles?
Nee, das war natürlich nicht so frei, wie man gehofft hatte. Aber man muss schon bedenken, wie es vorher war, besonders für Frauen. Also Frauen waren erstmal vom Vater kontrolliert, dann von dem Mann. Dass Frauen überhaupt die Freiheit hat, sich selbst zu entwickeln, das war nicht mal so richtig gefordert. Frauen in Deutschland könnten nicht arbeiten ohne die Erlaubnis ihren Mann. Und dann gab es diese Verkupplungsgesetz, wo junge Männer oder ja auch ältere wahrscheinlich Männer und Frauen nicht mal in derselben Wohnung haben sein könnte, könnte dann die Hausbesitzer ins Gefängnis kommen. Ein Bankkonto dürfte die Frauen nicht haben. Also es gab so viele Verengungen. Und wenn ein Mädchen schwanger wurde, war das eine Katastrophe. Und dann nicht verheiratet natürlich. Aber das hat sich alles wahnsinnig geändert.
Ja. Also, dass die Frau auch ohne Erlaubnis des Mannes arbeiten durfte und auch ohne seine Erlaubnis ein Bankkonto eröffnen durfte, das hat sich bereits 1974 geändert. Da fiel dieses Gesetz weg, auch als Folge der 68er-Bewegung und der Frauenbewegung.
Ja.
Das muss man schon ganz klar sagen. Frau Dutschke, Sie sind seinerzeit als Studentin mit einem Containerschiff nach Europa gekommen. Sie waren ja ganz schön abenteuerlustig.
Ja, Also das war ein Kohleschiff. Ja, das war sehr lustig, aber auch ein bisschen beängstigend. Als ein Sturm kam, ist ein Schiff nicht so weit von uns runtergegangen. Da hatten wir schon ein bisschen Angst.
Ja, klar. Zunächst sind Sie in Antwerpen gelandet, dann waren Sie auch mal in Hamburg, irgendwann dann in Berlin und haben Rudi in einem Café kennengelernt. Also Sie beide scheinen sich ja gesucht und gefunden zu haben. Oder vielleicht nicht gesucht, aber gefunden.
Ja, eher Zufall, ja, würde ich schon sagen. Ja, das war Café am Steinplatz, hieß das. Und es war ein Ort, wo Gammler, Künstler, Marxisten, Studenten, allen möglichen sich trafen. Und da kam ich da eigentlich zum ersten Mal und es war sehr voll. Ja, dann suchte ich natürlich nach einem leeren Platz. Das war ein bisschen schwierig. Aber ich sah endlich einen und dann habe ich mich dorthin gesetzt. Und das war ja zufällig neben Rudi. Natürlich erst guckte ich, wer das war neben mir, hat diese riesige Haufen Bücher vor sich, was natürlich in einer Kneipe nicht so gewöhnlich war. Und ich habe ihn gefragt, was das war. Und er sagt, das waren polnische Bücher. Dann fragte ich ihn, ob er polnisch aus Polen kam. Nein, aber er wollte Polnisch lernen, damit er die Bücher lesen konnte. Ja, das fand ich erstmal auch schon sehr komisch, aber interessant. Und dann hat er bemerkt, dass ich Ausländer war und wollte auch wissen, woher ich kam. Ja, und so kamen wir ins Gespräch. Mhm.
Nur er wollte erst gar keine Beziehung, ne? Weil er meinte, das passt nicht zur Revolution, da passt keine Frau dazu. Und dann sind sie erstmal wieder eine Zeit lang nach USA zurück.
Ja, also wir waren die ganze Sommer erstmal zusammen, ja. Aber als Herbst kam dann in der Wohnung, wo er ein Zimmer hatte, wollten der Hausbesitzer zurückkommen und dann musste ich sowieso verschwinden. Okay. Auch passt es zu seiner Idee, dass eine Revolution eben keine Familie, keine Frau haben sollte. Und ja, dann meinte er, es wäre gut, dass ich wegginge. Aber ich war wahnsinnig traurig, weil ich war ja schon mit ihm verliebt. Aber er hat seine Meinung geändert.
Mhm. Und dann kamen sie zurück.
Ja.
Und ab da gab es kein Halten mehr. Man muss auch dazu sagen, das war ja die Zeit von wegen sexueller Befreiung. Feste Beziehungen waren in ihren Kreisen damals eigentlich verpönt. Erst recht die Ehe. Aber sie beide haben ja dann dennoch geheiratet.
Ja, also feste Beziehung gab es schon. Also erst mit der Kommune wurde dann ein bisschen, besonders durch ja, Dieter Künzelmann und so, diese Idee, gar keine feste Beziehungen.
Die Kommune 1.
Kommune 1. Aber natürlich gab es andere, die auch verheiratet. Wir waren nicht die Einzigen, die verheiratet waren. Wir haben aber selbst natürlich die ganze Theorien von der Frankfurter Schule und wie die Kleinfamilie überhaupt die autoritäre Struktur in der Gesellschaft widerspiegelt und weiterträgt, das wussten wir. Und wir haben schon diskutiert, wie wir verheiraten können, aber trotzdem diese autoritäre Strukturen vermeiden können. Also auf jeden Fall war das eine Frage für uns. Aber die praktische Seite hat gewonnen, mehr oder weniger. Und dann entschieden wir zu heiraten. Und Rudi war auch vernünftig, also er hat verstanden, was die Probleme waren und so. Also er wollte ja nicht wie ein Macho sein, das war er nicht. Aber trotzdem, ich war von den Socken, als der Bank mein Bankkonto wegnahm. Ich begriff das nicht.
Das gab es in Amerika, wo Sie herkamen,
ja, gab es das damals nicht. Das gab es nicht. Ja. Frauen dürften schon ein Bankkonto haben. Aber ich meine, von außen kamen dann diese Zwänge, nicht? Mhm. Aber als ich sah, wie die Situation der Frauen war und wie die Männer gegen sie aufgetreten waren, habe ich überlegt, was man machen könnte. Und dann hatte ich gelesen von dieser Kommune in den USA, die die Bewegung dort schon angefangen hat.
Ja,
also
stimmt.
Das waren Kommunen, wo die Leute, die in die Bewegung waren, dann zusammengezogen sind und zusammengelebt haben. Ja, und ich habe Rudi davon erzählt und er fand die Idee gut. Und dann haben wir entschieden, wir fingen eine Kommune-Diskussion an, wo wir Freunde einladen und überlegen, wie wir auch eine Kommune machen können. Und ich wollte dann Leuten lieber einladen, erstmal, wo ich wusste, dass diese ein bisschen mehr kritisch gegenüber diesem Macho-Zeugs war. Das habe ich dann gemacht und wir fingen die Diskussion an. Das wurde aber sehr populär und es kamen immer mehr Leute zu diesen Diskussionen, sodass sie zum Beispiel nicht mehr in unsere Wohnung passten, sondern wir müssten dann große Räume haben. Und dann hat Dieter Künzelmann, der in München wohnte, davon gehört. Künzelmann hat die Kommune-Idee in seinem Kopf von früher gehabt. Dann ist er sofort nach Berlin gekommen. Ich kannte Künzelmann schon. Ich sagte, oh je, da wird unsere Kommune-Diskussion kaputt gemacht.
Er war der Obermacho.
Er war der Obermacho, wirklich. Und er kam nach Berlin und hat natürlich seine Ideen von einer Kommune, die anders war. Keine feste Beziehung, die Männer dürften mit welche Frauen auch immer, denen sie schlafen wollten. Die Frauen hatten nichts dazu zu sagen, nicht, was wieder schlimm war. Und er meinte aber, das wäre dann die bürgerliche Persönlichkeit zu zerstören. Für uns war das nicht der Ziel, die bürgerliche Persönlichkeit zu zerstören, sondern das Ziel war, politisch zusammenzuarbeiten und eine andere Art zusammenzuleben, wo die Menschen, also die Frauen besonders, nicht unterdrückt wären. Also mit den Kindererziehung, das alle gemeinsam. Also die Kleinfamilie, die wir schon gesehen haben als autoritär, dass das durchbrochen werden könnte.
Ja, das, was Sie wollten, war also nicht freier Sex für Männer mit allen Frauen, sondern eine Kommune, die basierte auf gegenseitiger Hilfe und Solidarität.
Ja.
Das mit den Kindern kam ja auch irgendwann, die Kinderläden, wo die Frauen sich gegenseitig bei der Kinderbetreuung zunächst geholfen haben. Aber ich glaube, das waren auch erstmal wieder nur Frauen in diesen Kinderläden. Ne?
Da waren es auch waren Männer. Einige Männer. Das fing an kurz vor dem Attentat gegen Rudi.
Ja, Gretchen Dutschke, heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und das Attentat am 11. April 1968 auf Rudi Dutschke, es war ein Gründonnerstag, der Hilfsarbeiter Josef Bachmann hat auf Rudi Dutschke geschossen. Und in der Folge hat er schlimmste Hirnverletzungen, epileptische Anfälle, Panikattacken, paranoide Schübe. Doch Rudi hat ihm verziehen. Haben Sie ihm auch verziehen, Frau Dutschke?
Nicht so, wie Rudi es getan hat.
Kann ich nachvollziehen, denn die Folgen dieses Attentats war ja auch bestimmt eine große Herausforderung für Ihre Ehe, für die ganze Familie.
Ja, es war sehr schwierig und ich stand natürlich ständig vor der Entscheidung, kann ich das weitermachen? Dann es bedeutet, dass ich mehr oder weniger für Rudi die Verantwortung erstmal. Also er war sehr krank, nicht? Und dann hatten wir noch das kleine Kind, das Baby noch. Also es war viele Verantwortung für mich und die Möglichkeiten, vielleicht was anderes zu tun, war erstmal nicht da. Also erstmal habe ich gesagt, ich tue das. Also das ist meine Entscheidung. Ich hätte anders entscheiden können. Aber das waren nur zwei Möglichkeiten und so habe ich entschieden. Später wieder, also soll man weitermachen? Inwieweit soll ich den Weg, meinen Weg gehen und wie weit kann ich das unter den Umständen? Aber mit der Zeit ging es Rudi immer besser und ich habe dann entschieden einfach, okay, jetzt können wir das so machen. Ich kann doch meinen Weg gehen, ich kann aber trotzdem mit Rudi zusammen sein. Manchmal ist es ein Konflikt, aber damit setzt man auseinander und findet Lösungen.
Das haben Sie bewusst so entschieden, sind wahrscheinlich dann auch irgendwie reingewachsen, hatten schon zwei Kinder dann zu diesem Zeitpunkt. Allerdings Rudi musste ja zunächst auch wieder sprechen lernen, lesen lernen. Sein Gedächtnis war beeinträchtigt. Das hatte er aber alles mit Hilfe eines Freundes, der sich extra für ihn auch Zeit genommen hat, wieder bewältigt. Es kam dann wieder dazu, dass er auch gearbeitet hat an verschiedenen Themen. Er hat Vorträge gehalten, aber zunächst mal, sie mussten weg aus Deutschland. Sie sind quer durch Europa gereist. Sie waren in der Schweiz, in Italien, in Großbritannien, immer auch in Wohnungen von Freunden vorübergehend untergebracht. Wovon haben Sie gelebt? Wer hat Ihnen geholfen dabei?
Ja, also da waren verschiedene Möglichkeiten. Erstmal haben die Menschen in Deutschland, einfach Menschen, die mit uns solidarisiert, haben Geld geschickt. Ja. Manchmal ganz kleine Summen, 5 D-Mark oder sowas, nicht? Es kam aber auch reiche Menschen, die viel mehr gegeben hat. Unheimlich viele Menschen haben uns geholfen und davon hätten wir wirklich dankbar sein können. Da war genug Geld dann. Erstmal für Thomas Eleiter hieß der Freund.
Ja.
er könnte seine Arbeit aufgeben, damit er vollständig 24 Stunden am Tag mit Woody zusammenarbeiten könnte. Und das war dann möglich gemacht durch diese Geschenke. Mit der Zeit hat Woody erstmal nach seiner Doktorarbeit, er hat auch Doktorarbeit gemacht dann 1974.
Über Lenin?
Ja, hat dann auch ein Stipendium bekommen. Aber vorher hat auch einige Leute so auch monatliche Geld gestiftet, dass wir davon leben konnten.
War das für Sie auch ein Beweis, Frau Dutschke, dass Rudi ja von Anfang an auf dem richtigen Weg war? Denn er hatte ja dann offensichtlich so viele Leute auch hinter sich gebracht, die seinen Weg bestätigt haben, was man an diesen Solidaritätsleistungen ja auch sehen konnte.
Ja, also ich denke schon, dass so viel Sympathie da für Rudi war, aber auch für die Ideen, nicht? Und dass die Leute das verstanden haben, dass wirklich, was Rudi machen wollte und diese Veränderung in Deutschland, dass er durchführen wollte, dass der Menschen das verstanden, fanden es richtig und wollte, dass es weitergeführt wird.
Tja, es wurde von Rudi dann indirekt weitergeführt. Erstmal waren sie in London für einige Monate, dann mussten sie dort weg, weil die Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen war. Und selbst ein konservativer Intellektueller, nämlich Richard Löwenthal, hatte sich beim britischen Staat dafür eingesetzt, dass sie die Aufenthaltsgenehmigung behalten könnten. Ich glaube sogar Bundespräsident Heinemann. Es half alles nicht, sie mussten raus aus England und dann bekam Rudi in Aarhus einen Lehrauftrag. Also ist die ganze Familie wieder umgezogen. Wie haben Sie dort gelebt? Ging das Leben da einigermaßen so seinen, in Anführungsstrichen, normalen Gang?
Ja, gewissermaßen. Also wir haben erst in einer Kommune gewohnt, auf dem Lande. War erstmal sehr schön, aber das ist dann nach einer gewissen Zeit zusammengebrochen. Ja, dann haben wir nicht in Wohngemeinschaften oder Kommunen gewohnt, obwohl das war eigentlich nicht unser Wunsch. Aber als Rudi, nachdem er seine Doktorarbeit gemacht hat, es ihm immer wieder besser ging, er wollte dann doch immer in die Politik nach Deutschland zurück. Da hat er dann ganz langsam erst versucht, in Deutschland eine Rede zu halten, zu sehen, wie das ging. Ja, dann wurde es immer mehr, so ab etwa 76, dann fing es an mit die Alternative und grüne Bewegungen, die Anti-Atomkraft-Bewegung. Und da sah er dann neue Möglichkeiten und wollte sich auch einmischen. Dann, ich wurde eingeladen von der ESG, also die Evangelische Studentengemeinde, in Hannover dort zu arbeiten. Also wenn das gelungen wäre, wäre ich dahin gegangen. Ich weiß nicht, ob Rudi da mitgegangen wäre. Das ist eben nicht geworden. Also brauchte wir nicht zu sehen, was geschehen wäre. Aber ab 79, da fing an in Bremen, die Grüne Liste wollte sehen, ob sie über die 5%-Klausel kommen könnten.
Und es hat geklappt.
Ja, und die meinten, die einzige Möglichkeit wäre, die alte neue Linke mehr oder weniger zu kriegen für die Grünen. Das waren sie zuerst nicht dabei. Die alte neue Linke war zum Teil sehr zersplittert. Das fing schon an Anfang der 70er Jahre und ging durch die ganzen 70er Jahre. Und diese zersplitterte Gruppen, die haben sich erstmal bis 79 gehalten, aber Rudis Aufgabe wurde dann dahin zu gehen zu diesen verschiedenen Gruppen und sagen, lass es doch mit diesen K-Gruppen, ihr werdet nie was schaffen.
Er wäre schon die ideale Integrationsfigur gewesen, zumal ja nachdem sich die APO und der SDS aufgelöst hatten, ja diese ominösen K-Gruppen entstanden sind, die revolutionären Zellen, in deren Folge schließlich die RAF und die DKP, die von Anfang an von der DDR finanziert wurde. Wie hat Rudi über diese Entwicklung gedacht?
Ja, das hat ihn sehr deprimiert. Also er hat sicher, auch wenn der Attentat nicht gewesen wäre, das nicht verhindern können. Weil das hat schon vorher angefangen. Also diese Zersplitterung, wahnsinnig Eifersucht gegen Rudi, verschiedene Männer.
Weil ihm der Applaus auch galt, ne?
Ja, also die Männer eben ihre eigene Gruppen dann bilden wollten. War sehr deprimiert, die K-Gruppen erstmal. Die wollten irgendwie mit der Arbeiterklasse verbinden, aber mit sehr autoritären Strukturen. Wir haben aber für anti-autoritäre Strukturen gekämpft, nicht? Ja. Woody hat erstmal versucht, ein paar, die er kannte und mit dem er geredet hat, vor sie im Untergrund gegangen waren, hat er versucht, sie zu überzeugen, das nicht zu tun. Er sagt, das wird die Bewegung zerstören. Die haben natürlich auf ihn nicht gehört. Mhm. Und die sind im Untergrund gegangen. Also das hat ihm sehr traurig gemacht. Er hat immer noch versucht. Er ist danach ein paar Mal ins Gefängnis gegangen, um die Leuten einfach zu sagen, mindestens sag davon ab, damit ihr sagt, das war ein falscher Weg, damit nicht immer neue dazu kommen. Mhm. Ist auch wieder nicht gelungen. Die Leute waren so eingeschlossen in sich, die haben überhaupt nicht gewusst, was draußen geschah. Mhm. Und erst mit diesen Umweltsachen, also die Anti-Atomkraft-Bewegung, wo wieder neue Impulse gekommen waren, wo Woody dann wieder Hoffnung gefasst hatte.
Ja, damit hätte ein neues, auch ein neues politisches Leben beginnen können für Rudi Dutschke. Doch an Weihnachten 1979 starb er. Er erlitt einen epileptischen Anfall in der Badewanne und ist dabei ertrunken. Für Sie, Frau Dutschke, und Ihre Familie wieder ein neuer Schlag. Wie ist es weitergegangen mit Ihnen? Wie haben Sie danach den Alltag bewältigen können?
Ja, also am Anfang habe ich sehr viel Hilfe gehabt. Wir waren ja in Dänemark.
Sie waren schwanger zu dem Zeitpunkt.
Ich war schwanger, ja. Aber mit der Zeit habe ich dann irgendwie gesehen, dass es muss weitergehen, muss mal überlegen und sehen, wie das weitergehen kann. Und da hatte ich schon in die Ernährungsinstitut gearbeitet. Das konnte dann weitergehen. Ich konnte erstmal Arbeitslosengeld für die Zeit der Schwangerschaft kriegen, danach dann wieder im Institut dort arbeiten. Und so ging das einige Jahre. Also auch wieder diese Solidarität aus Deutschland, finanziell mit viel Unterstützung. Aber ich fand, nach 5 Jahren habe ich nicht richtig über die Traurigkeit hinauskommen könnte. Und ich dachte, eigentlich musste ich ein ganz neues Leben anfangen, damit ich nicht mehr da nachdenke und nicht mehr einfach down bin.
Ja.
Und deswegen hatte ich entschieden, wieder zurück in den USA.
Wie es dann weitergegangen ist, erzählen Sie uns bitte nach der nächsten Musik. Auch eine Dame, die auch Rudi und Sie zusammen wahrscheinlich ganz gerne gehört haben. Und sie war ja auch eine Ikone dieser Zeit, Janis Joplin. Und das Lied, das sie gleich singt, das behandelt auch das Thema dieser Zeit, nämlich die kapitalistischen Denkstrukturen und ihre Folgen. Me and Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free.
Freedom is just another word for nothing left to lose, sang Janis Joplin. Und von wegen, geh doch rüber, wie es damals ja oft hieß, gegenüber den 68ern, da kam Rudi Dutschke ja her aus Luckenwalde. Der Mauerbau hatte letztlich dafür gesorgt, er war im Westen und konnte nicht mehr zurück und war fortan von der gesamten Familie getrennt. Er wollte eine freie sozialistische Demokratie, Frau Dutschke. Klingt auch ein bisschen utopisch aus heutiger Sicht. Doch auch dieser Plan hat sich irgendwann gewandelt. Was gab Rudi zu denken?
Ich glaube, war der Kritik an diese sowjetische Block, an der DDR besonders. Also man sah, dass so ein Sozialismus geht nicht. Das ist gar kein Sozialismus. Das fehlt die Freiheit, das fehlt die Solidarität zum Teil, aber die Demokratie fehlt vor allen Dingen. Und das war wichtig. Aber dann kam der Prag-Frühling. Da hat man erstmal gedacht, vielleicht gibt es doch wirklich einen freiheitlichen, demokratischen Sozialismus. Das haben die gesagt, das wollten die da, die Sozialismus mit menschlichem Antlitz und so.
Der sogenannte dritte Weg.
Ja, und war sehr viel Begeisterung für das, was in Prag, da in der Prag-Frühling geschehen war. Aber ich glaube, als die Sowjets da einmarschiert im August und das alles kaputtgeschlagen hat, ich glaube, das war das Ende.
Wie stand Rudi Dutschke zur damals ja noch existierenden sozialen Marktwirtschaft?
Also er war sehr kritisch, weil diese Marktwirtschaft, das war eher eine globalisierte Wirtschaft, genau wie heute, wo die multinationale Konzerne überall ihre Macht hatte. Und zwar die Ausbeutung der Dritte Welt vor allen Dingen eine sehr große Rolle spielte. Es gab die Befreiungsbewegung in der Dritte Welt, die diese Länder gegen die Ausbeutung von den westlichen Multinationalen befreien wollten. Da war natürlich total Sympathie für diese Bewegungen. Und das hat dann besonders konzentriert auf den Protest gegen den Krieg in Vietnam. Auf der anderen Seite gab es die sowjetische Seite. Aber die Sowjetwirtschaft, das war eigentlich ein Gegenbild zu den westlichen Multinationalen, hat die sowjetische Schatzkapitalismus, also auch eine multinationale Art von Wirtschaft.
Die andere Seite der gleichen Medaille.
Ja, so ungefähr war das, nicht? Also es musste eine dritte Möglichkeit geben. Und das ist, was man überlegt hat und eine Antwort nicht gefunden hat. Und das, denke ich, ist heute die Aufgabe. Weil es ist heute noch wichtiger, dass diese Möglichkeit gefunden wird.
Ja.
Jetzt ist es zwar nicht mehr eine dritte, weil die Staatssozialismus ist weg. Es gibt jetzt nur diese globalisierte Kapitalismus, die aber die Welt kaputt macht und die Umweltzerstörung geht weiter.
Nur eines ist dann schließlich doch eingetroffen. Im Unterschied zu vielen anderen Linken hat Rudi Dutschke und ja vielleicht auch Sie, Frau Dutschke, immer an die Wiedervereinigung geglaubt und hatte sie auch vor Augen. Hatte das mit seiner Herkunft aus Ostdeutschland zu tun?
Ja, ich denke schon, dass es wichtig für ihn war. Seine Familie war ja noch da, also er wollte nicht mit seiner Familie abbrechen. Und das wurde gezwungenermaßen erstmal. Und deswegen sah er die Wiedervereinigung als ein wichtiges Ziel. Aber es sollte eine Wiedervereinigung sein mit einer anderen Wirtschaft. Also es soll nicht die westliche Kapitalismus und es soll nicht die östliche Sozialismus sein. Und das war eine Schwierigkeit, nicht? Wie macht man das?
Jetzt waren Sie 13 Jahre, Frau Dutschke, mit Ihrem Mann verheiratet, mit Rudi, bevor Sie Witwe wurden, 1979. Haben Sie irgendwann mal daran gedacht, eine neue Beziehung einzugehen?
Ja, ich habe schon gedacht, aber der Richtige für eine permanente Beziehung habe ich nicht gefunden.
Ja. Naja, ist wahrscheinlich auch schwierig bei so einem Mann. Sie haben ja auch so viel miteinander erlebt, das reicht wahrscheinlich für mehrere Leben.
Ja, ja.
Frau Dutschke, was glauben Sie, wenn Ihr Mann nicht gestorben wäre, hätte er tatsächlich den Marsch durch die Institutionen angetreten und wäre heute vielleicht ein prominenter Politiker oder eher ein Professor an der Uni?
Ach ja, also wenn die Grünen sich so entwickelt hatten, wie sie es gemacht haben bis heute, ich denke schon, dass er sehr kritisch dagegenüber gewesen wäre und als grüner Politiker wahrscheinlich nicht gemacht hätte, weil dann muss man zu viel Kompromisse machen und das wäre wahrscheinlich nicht bereit zu tun. An der Uni, er war immer interessiert zu unterrichten. Er hat ja noch eigentlich zuletzt in Holland unterrichtet. Ich denke, er hätte weiter das gemacht, aber wahrscheinlich nie mit der politischen Seite ausgeschlossen. Also was, ist schwer zu sagen, genau was er gemacht hat.
Wahrscheinlich hätte er, glaube ich, ganz, ganz viele Bücher geschrieben, ganz, ganz viele Vorträge gehalten und er wäre ganz bestimmt auch Gast in dieser Sendung gewesen, Doppelkopf.
Naja, gut. Ja, okay.
Heute sind Sie dabei, Gretchen Dutschke. Sie haben 3 Kinder geboren. Rudi Marek kam dann nach Rudis Tod zur Welt. Was machen Ihre 2 Söhne und Ihre Tochter heute beruflich? Welchen Weg sind Sie gegangen?
Ja, also die machen den langen Marsch durch die Institutionen. aber mit dem Blick, dass das Leben für die Menschen besser gemacht werden soll. Also immerhin, die Ziele sind noch dieselben, nicht? Mhm. Und Hosea, also der Älteste, ist der Direktor für Wohlfahrt und Gesundheit in Aarhus Kommune. Und meine Tochter leitet ein Seniorenheim. Dieses Seniorenheim ist sehr modellhaft, dass Menschen eigentlich gern dort sind. Sie macht auch Politik. Sie will in Dänemark in der lokalen Aarhus Parlament reinkommen, wenn möglich. Und mein jüngster Sohn arbeitet in der Bürokratie. Für die ausländischen Studenten, die in Deutschland studieren wollen, muss er ihre Qualifikationen untersuchen.
Und sind Sie wegen ihm nach Berlin wieder zurückgekommen?
Ja, also er ist mit seiner Frau und dann haben die ein Kind gekriegt. Ja. Und dann dachte ich, naja, jetzt sind meine ganze Familie in Europa erstmal, Dänemark und Deutschland, niemand mehr in den USA. Also dann hat keinen Zweck mehr, in den USA zu bleiben.
Ja, und dann ist auch einer von Ihren 7 Enkeln besonders nah, wenn ja beide in Berlin leben, gerade um die Ecke. Frau Dutschke, vor ein paar Jahren wurde die Kochstraße in Berlin in Rudi-Dutschke-Straße umbenannt. Gefällt Ihnen das?
Ja, das finde ich okay. Also ich meine, das hilft nicht so viel mit der Erinnerung.
Da stand der Springer hoch aus. Und
ja, aber wie man am besten an der Geschichte erinnert, und dass es immer wieder lebendig gemacht wird, ich glaube, das muss jede Generation das selbst machen. Mhm. Damit die Geschichte, diese befreiende Geschichte, diese Geschichte, die auf eine bessere Welt zielt, nicht? Das müssen sie wieder lebendig machen. Und natürlich kann man gucken, was früher gemacht wurde, welche Fehler, was richtig gemacht wurde, welche Personen das gemacht haben, was sie geschrieben haben. Da lernt man sehr viel davon. Das haben wir ja auch gemacht, nicht? Und ich glaube, dass es heute wieder eine Aufgabe.
Gretchen Dutschke war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder und ihr Buch heißt 1968, worauf wir stolz sein dürfen und ist erschienen im Verlag Kursbuch Edition. Ein Musikwunsch noch zum Schluss, Frau Dutschke, von Ihnen, den erfüllen wir Ihnen. Das ist Joan Baez, Donna Donna. Warum haben Sie sich dieses Lied ausgesucht?
Naja, erstmal wegen Joan Baez. Sie war sehr wichtig für die Bewegung damals. Sie war auch sehr wichtig für mich, noch als ich in den USA war, als ein Repräsentant der Anfänge der Protestbewegung, die ich dort erlebt habe. Aber das Lied selbst soll einfach beziehen auf die Transport der Juden zu den Gaskammern. Ich meine, das war eigentlich die ganze Auseinandersetzung mit das, was in Deutschland mit der Holocaust geschehen war, war schon der Anfang der Bewegung. So fing es an.
Dankeschön für den Besuch.
Ja, danke.
On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna.